Begegne Gott in deiner Treue. Wir wurden schon sehr gut eingeführt in das Thema der Begegnung mit Gott. Und heute möchte ich euch mit euch gemeinsam über das Thema Treue nachdenken und möchte euch zu Beginn in die Geschichte von Daniel einführen. Und hier möchte ich euch mitnehmen in eine Zeit vor über 2.500 Jahren. Circa 600 vor Christus spielt diese Begebenheit, und zu dieser Zeit war es so, wenn man sich hier mit dem Buch Daniel beschäftigt und mit dem Alten Testament, dass aufgrund von immer wiederkehrender Untreue und Ungehorsam des Volkes Gottes Gott gegenüber, Gott sein Volk in Liebe züchtigt und sein Volk quasi es zulässt, dass es ins Exil geführt wird. Damals war das babylonische Weltreich, ja, ein Weltreich, und ist in Jerusalem einmarschiert, so etwa 600 vor Christus, und hat hier 10.000 Männer plus Frauen plus Kinder zwangsdeportiert, also ins Exil geführt. Und hier sehen wir mal so eine Karte, also hier haben wir Juda und Jerusalem, und hier ungefähr so 800 Kilometer östlich wurden dann die ganzen Juden deportiert. Also quasi das ist heute das heutige Irak. Und damals, zum Hintergrund muss man verstehen, so ein Exil, also so eine Zwangsdeportierung, das war damals so gang und gäbe. Also wenn Siegermächte eben besiegte Mächte besiegt haben, dann haben sie dann eben die Bevölkerung ins Exil geführt. Und Das Interessante daran ist, dass eben die Juden damals im babylonischen Exil in geschlossenen Ortschaften eigentlich leben durften und ihren Glauben und ihre Religion und ihre Identität eigentlich da weiterleben durften. Und unter diesen weggeführten Männern waren Daniel und seine drei Freunde. Und das Buch Daniel ist schon ein sehr, sehr faszinierendes Buch. Und ich will jeden ermutigen, da mal reinzuschauen, auch wenn es so vielleicht sich kompliziert erstmal klingt oder vielleicht komplizierte Meinungen man vielleicht schon darüber im Vorfeld hat. Aber im Kern ist es ein sehr, sehr einfaches Buch, würde ich fast sagen. Im Kern vermittelt dieses Buch die Hoffnung, dass Gott sein Friedensreich bauen wird. Und dieses Buch hatte damals für die Juden eine große Hoffnung, und auch für uns heute bietet dieses Buch Hoffnung, dass Gottes Friedensreich kommen wird. Im Buch Daniel lesen wir davon, dass Daniel Träume selber hat und Träume deuten kann. Und er selbst hat auch Visionen. Und man kann in diesen Träumen und Visionen kann man zusammenfassend eigentlich sagen, dass es Mächte und Könige und Weltherrschaften gegeben hat und geben wird. Und dass aber eines Tages der Gott des Himmels kommen wird und sein Reich hier auf Erden aufbauen wird. Und zwar ein Friedensreich aufbauen wird und nichts der Mächte und Gewalten, die wir aus der Vergangenheit kennen und in denen wir leben, wird hier mehr Bestand haben. Sondern Gottes Friedensreich wird regieren. Und das gibt uns heute Hoffnung. Und auch den Juden damals. Und diese Hoffnung, ja, der in einem fremden Land lebenden Juden, hat sie zu einer kompromisslosen Treue ermutigt. Und auch wenn diese kompromisslose Treue Leid in allererster Linie mal mit sich brachte und sogar Todesstrafen mit sich brachte. Und so lesen wir in drei Geschichten aus dem Buch Daniel von besonderen Treuemomenten. Im ersten Kapitel lesen wir direkt, dass Daniel und seine Freunde ausgewählt wurden, um am Hof des Königs zu dienen. Und klar mussten die auch dort essen. Und hier kommt die erste Treue ins Spiel. Die sagen sich, nee, wir dürfen dieses Essen nicht essen, weil das widerspricht der Tora. Und deshalb sagen sie das und auf die Gefahr hin, dass das nicht akzeptiert wird und dass sie trotzdem essen müssen, Sind sie hier der Tora, sind sie Gott treu? Und die Folge dessen ist, dass sogar alles gut wird und darüber hinaus, dass sie sogar an mehr Weisheit erlangen als alle anderen Berater des Königs. Eine zweite Geschichte lesen wir im dritten Kapitel. Hier weigern sich die drei Freunde Daniels, das Reich des Babylonischen Reichs anzubeten. Ja, da hat der König eine Statue erstellt und alle sollten sich vor dieser Statue, vor dem, was das Reich Babylon symbolisieren sollte, niederwerfen. Und die sagen sich, nein, wir haben einen Gott und nur diesen einen Gott beten wir an. Sie werden in den Feuerofen geschmissen, die meisten kennen diese Geschichte aus der Kinderstunde, und werden auf wundersame Art und Weise von Gott, von einem Engel Gottes gerettet. Und die dritte Geschichte lesen wir in Daniel Kapitel 6. Hier wird Daniel selbst gezwungen, den Gott als König anzubeten. Und das Interessante ist, das Erste, was Daniel tut, nachdem er erfährt, dass dieses Gebot erlassen wurde, der König muss angebetet werden, geht er in sein Gemach, in sein Zimmer und betet den wahren Gott, seinen Gott an. Und auch hier wird das erstmal mit dem Tode bestraft, doch auch hier schreitet Gott ein und rettet Daniel auf wundersame Art und Weise. Gott schenkt uns diese Vorbilder aus dem Alten Testament und aus diesem Buch, um uns auch heute zu ermutigen, Gott treu zu sein. Und zwar egal, in welchen Umständen wir uns befinden. Die Umstände heute sind anders als damals. Er ermutigt uns heute, ihm treu zu sein. Sage die Wahrheit beispielsweise, wenn das auch Nachteile mit sich bringt. Auch wenn du dich vielleicht in irgendeinen Schlamassel geritten hast und jetzt mit einer Notlüge gut rauskommen würdest, bleib Gott treu und sage die Wahrheit. Stehe zu Jesus, auch wenn das Nachteile mit sich bringt, auch wenn das Belächelung mit sich bringt. Stehe zu Jesus und liebe deinen Nächsten, auch wenn er es nicht verdient hat. Aber sei Gott, sei Jesus treu in der Nachfolge und liebe deinen Nächsten. Und insgesamt vermittelt dieses Buch eben diese Hoffnung auf eine herrliche Zukunft mit unserem Gott. Und jetzt ist es aber so, dass es mir häufig so geht, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag über das Buch Daniel nachdenke und geschweige denn auch über diese Hoffnung, die einmal da sein wird oder dieses Königsreich, was einmal da sein wird. Und deswegen bin ich so dankbar einfach, dass die Bibel, wenn man sich damit beschäftigt, so viel weitere, so viel mehr Eigenschaften bietet und auch Dinge bietet, wo wir die Treue Gottes und die Aufforderung, ihm treu zu sein, sehen können. Und deshalb möchte ich mit euch gemeinsam jetzt über eine weitere Eigenschaft aus der Bibel, eine Eigenschaft Gottes nachdenken, über die nicht so häufig geredet wird. Und zwar ist es die Eifersucht Gottes. Die Eifersucht Gottes, wenn man sich damit beschäftigt, ermutigt, eben hier treu zu sein. Und erstmal möchte ich darüber nachdenken, so Eifersucht aus menschlicher Denkweise ist erstmal ein negativ belasteter Begriff. Eifersucht entsteht meistens dann, wenn etwas oder jemand anderes mehr Aufmerksamkeit bekommt, als ich es gerne hätte. Von einer Person, wo ich gerne mehr Aufmerksamkeit hätte. Also beispielsweise, stell dir vor, du hast einen Arbeitskollegen in der Regel. Du verstehst dich vielleicht noch ganz gut mit ihm oder du hast einen guten Freund, eine gute Freundin und plötzlich bekommt aber dieser Arbeitskollege mehr Lob, mehr Anerkennung, mehr Gehalt vielleicht vom Chef. Dein bester Freund, deine beste Freundin gibt jemand anderem mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung. Plötzlich entsteht in dir dieses Gefühl der Eifersucht. Und meistens sind mit diesem Gefühl der Eifersucht sehr destruktive, sehr selbstzerstörerische Gedanken verbunden. Und deshalb ist es logischerweise auch ein negativ belasteter Begriff. Jetzt lasst uns mal aber gemeinsam in die Bibel reinschauen und gucken, was sagt die Bibel eigentlich über Gottes Eifersucht. Und Bibelkenner unter uns wissen, dass Gott über sich selber sogar sagt, dass er eifersüchtig ist. 2. Mose 20, Vers 5. Das ist die Begründung übrigens auf das zweite Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da sagt dann, steht in 2. Mose 20, Vers 5, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Also die Begründung auf das zweite Gebot, Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Oder 2. Mose 34. 2. Mose 34, Vers 14. Da steht dann, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also hier wird es jetzt noch deutlicher. Gott sagt sogar, sein Name ist eifersüchtig. Also er ist in seinem Wesen eifersüchtig. Oder damit wir das auch aufs, also auf uns heute, aufs Neue Testament auch beziehen können, also in der Zeit, in der wir leben, 1. Korinther 10, Vers 22, da schreibt Paulus, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Also hier geht es um Götzendienst, wenn man den Kontext betrachtet. Und offensichtlich kann man Gott mit Götzendienst zur Eifersucht reizen. Was bedeutet das jetzt, dass das Wesen Gottes eifersüchtig ist? Also wie können wir das heute verstehen? Und zunächst ist es hier einmal ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Aussagen über Gottes Eifersucht erstmal Beschreibungen sind. Beschreibungen über Gott, dass wir sie in unserer Sprache verstehen können. Es gibt Beschreibungen über Gott ganz viel in der Bibel. Also beispielsweise, dass Gott Gottes Arm oder Gott hört oder Gott sieht. Das sind Beschreibungen über Gott, dass wir sie verstehen. Weil eigentlich Gott hat ja keinen Arm. Ja, Gott ist ja Geist, Gott ist transzendent, aber das sind Begriffe, dass wir einfach Gott verstehen. Und so ist es auch mit der Eifersucht, dass wir Gottes Wesen verstehen. Und deshalb möchte ich gedanklich ein Bild mit euch malen, dass wir das versuchen soll, das Ganze zu erklären. Ich hatte vorher schon dieses Beispiel mit der menschlichen Eifersucht. Und wenn man so will, kann man sagen, dass es eine gute und auch eine bösartige Eifersucht auch unter uns Menschen gibt. Bösartig wird es immer dann, wenn wir beginnen zu neiden. Wenn wir darüber nachdenken, der andere hat mehr als ich und Besseres als ich und bekommt mehr Aufmerksamkeit. Das gipfelt in der Regel in Neid, in Habsucht, in Boshaftigkeit. Es gibt aber auch eine gute, wenn man so will, eine göttliche Art von Eifersucht, nämlich der Eifer, eine Liebesbeziehung zu bewahren. Die meisten von uns hier, gehe ich mal ganz stark davon aus, sind verheiratet und alle, die es noch nicht sind, stellt euch vor, ihr habt euren Traumpartner gefunden und ihr lebt in einer Ehebeziehung und plötzlich aber kommt hier etwas zwischen euch, kommt hier etwas oder jemand, ein Liebhaber, in diese Beziehung und zerstört im ersten Moment diese Beziehung. Und ich denke, wir sind uns einig, dass hier jeder liebende Ehemann oder jede liebende Ehefrau alles erstmal dafür tun wird, um diesen Liebhaber aus der Beziehung zu bekommen, um da wieder einfach Reinheit zu schaffen. Und selbst wenn es nur ist, auf den Knien zu knien und beten, dass hier einfach wieder Einheit herrscht. Also man würde, und da, wenn ich darüber nachdenke, dass da irgendwas zwischen mir und meiner Frau wäre, dann wäre ich da mit Eifer dahinter, dass eben das wegkommt. Aber was wäre das auch für eine Liebe, lass uns mal darüber nachdenken, was wäre das auch für eine Liebe, wenn mich das nicht interessieren würde, was da zwischen mir und meinem Ehepartner dazwischen steht. Da wäre keine Liebe. Gott aber ist Liebe und deswegen ist er eifersüchtig. Und Gott tut alles dafür, dass da wieder Einheit herrscht, ungeteilte Liebe herrscht. Und die Bibel beschreibt Gott in mehrfach in diesem Bild. Und das ist es, was mich ermutigt, an dieser Eigenschaft der Eifersucht. Wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel mit Gott im Alten Testament anschauen, dann stellen wir fest, dass der Bund Gottes mit dem Volk Israel in der Regel ganz häufig mit einer Ehe verglichen wird. Und dann ist es wirklich, wirklich krass eigentlich zu lesen, das beginnt schon im ersten Buch der Bibel und zieht sich über die Richter, über die Könige bis hin zu den Propheten. Das Volk Gottes, welches in einem Bund steht mit Gott, kehrt sich immer wieder ab von Gott, will immer wieder nichts von Gott wissen, begeht Götzendienst und lehnt Gott kategorisch oft ab. Und Gott aber tut alles, um sein Volk immer wieder zu sich zu ziehen. Immer wieder tut er alles, um hier eine Einheit wiederherzustellen. Und wenn es nötig ist, dann züchtigt er sein Volk in Liebe, siehe Exil und Babylon, um sein Volk wieder zu sich zu ziehen. Und das ist es, was mich ermutigt an Gott und an seine Eifersucht. Und liebe Geschwister, wir leben heute auch in einer Liebesbeziehung zu unserem Herrn. Wir heute im neuen Bund und das durch das Blut Jesu Christi. Und wir heute, die wir glauben an Jesus Christus, wir sind die Braut. Wir als Gemeinde, wir sind die Braut und Jesus Christus unser Bräutigam. Und Jesus Christus ist Gott und Gott ist immer noch derselbe, wie er es im Alten Testament ist. Und Gott eifert heute noch mit derselben Leidenschaft für dich, wie er es im Alten Testament für sein Volk getan hat. Und Jesus wird in seiner göttlichen Liebe zu dir nicht zulassen, dass da irgendetwas zwischen dir und zwischen ihm steht. Und wenn du also bestimmte Sünden, also Untreue in deinem Leben nicht lassen kannst und dich das sogar in Verzweiflung treibt, weil du willst ja ein heiliges Leben führen und es treibt dich in die Verzweiflung, und du hast das Gefühl, dass du geistlich irgendwie keine Fortschritte machst, dann sei dir bewusst, Jesus hat diese Sünde bereits am Kreuz getötet. Und Jesus wird auch dafür sorgen, in seiner Leidenschaft, in seinem Eifer wird er dafür sorgen, dass der Götze hinter dieser Sünde auf lange Sicht verschwinden wird. Und manchmal dauert das eben seine Zeit. Das ist ein Prozess der Heiligung. Treue ist auch ein Prozess der Heiligung und das dauert manchmal seine Zeit. In 2. Korinther 3, Vers 18 kann man davon lesen, dass wir verwandelt werden in das Ebenbild Jesu. Wir werden verwandelt. Aber was steckt in dem Wort der Verwandlung drin? Verwandlung passiert nicht von heute auf morgen. Verwandlung ist ein Prozess. Wie eine Raupe auch nicht von heute auf morgen zu einem Schmetterling wird, aber es dauert seine Zeit. Und genauso ist es auch mit unserem Weg der Heiligung. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen weniger, aber wenn wir dranbleiben, dann wird der Heilige Geist uns verändern in dem Weg dieser Treue. Und die einzig logische Schlussfolgerung des Wesens der Eifersucht Gottes ist, dass auch wir für Gott eifern. Dass wir uns mit Leidenschaft ihm hingeben. Dass wir ihm treu sind, so wie Jesus, so wie Gott uns treu ist. Lass es mich von der anderen Seite probieren. Wofür brennst du leidenschaftlich? Also ich hoffe, jeder von euch hat irgendeine Leidenschaft, irgendwas, worin er aufgeht. Also vielleicht, ich kenne Menschen, die gehen in ihrer Arbeit total auf. Also die lieben ihre Arbeit, die könnten stundenlang über ihre Arbeit reden. Also ich nicht, aber es gibt solche. Vielleicht ist es deine Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, die du leidenschaftlich liebst und wo du stundenlang über deine Familie reden kannst. Vielleicht ist es ein Hobby, welches du hast. Bei mir ist es der Fußball, also Leute, die mich kennen, fragen mich irgendwas über Messi oder über Bayern und ich könnte euch stundenlang erzählen, wie ja, von einem anderen Stern Messi Fußball spielt, wenn er den Ball an den Fuß kriegt. Also es gab Zeiten, da habe ich kein Spiel verpasst. Also hier ist Leidenschaft dahinter. Und übertrage diese Leidenschaft, die du für eine Sache hast, in dein geistliches Leben. Folge mit dieser Leidenschaft Jesus Christus nach. Und wenn du diese Leidenschaft nicht hast, du sie dir aber wünschst, dann verstehe ich das sehr gut. Und wenn du es dir wünschst, dann bete aufrichtig zu Gott und Gott wird sich von dir finden lassen. Bete aufrichtig für Leidenschaft, für Eifer, für Feuer, für Jesus. Und der Heilige Geist wird dich hier führen und leiten. Und im Übrigen ist Treue Gott gegenüber meiner Meinung nach auch gegründet in Verständnis und im Glauben auch an die rettende Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Nämlich daran, was mein Herr Jesus Christus bereit war für mich zu opfern. Damit ich ihn loben kann, damit ich Jesus loben kann. Denn es ist so, wenn wir uns oder wenn ich mich mit etwas beschäftige, woran ich glaube, dann spiegelt sich das ganz zwingend in meinem Verhalten wider. Das wird sich zwingend widerspiegeln. Beispielsweise, stell dir vor, du hast Angst vor engen Räumen und zusätzlich hast du auch noch Angst vor Aufzügen. Wenn du diese Ängste hast und wenn du nicht daran glaubst, dass der Aufzug dich vom Erdgeschoss sicher in den 6. Stock bringen wird, dann wirst du garantiert die Treppen nehmen. Und ganz einfach, weil du nicht daran glaubst, dass dieser Aufzug dich sicher von A nach B bringen wird. Und deshalb ist es überall so in unserem Leben, das, woran wir glauben, das wird unser Handeln bestimmen. Und genauso ist es auch mit der Treue Gott gegenüber. Wenn wir Jesus nicht glauben, dann wird sich das auch in unserer Treue ihm gegenüber widerspiegeln. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist es so wichtig, dass wir nicht den Lügen der Welt da draußen denken, denn die Lügen, wenn wir daran glauben, die bestimmen unser Handeln. Lasst uns vielmehr der Wahrheit glauben, die in Jesus Christus ist. Und seine rettende Botschaft wird unser Handeln bestimmen, wird unser Handeln prägen. Paulus schreibt in Römer 6, 17 und 18. Römer 6, 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und liebe Freunde, das ist das Evangelium. Das ist die rettende Botschaft. Und das ist nicht nur die rettende Botschaft für ungläubige Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern auch eine rettende Botschaft für uns, und zwar rettend vor einem leidenschaftslosen Christsein, vor einem leidenschaftslosen Nachfolgen von Jesus. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch ein Sünder ist und getrennt ist von Gott. Und Sünde ist ein Problem. Sünde bedeutet ewige Trennung von Gott. Ewige Trennung bedeutet Verdammnis. Ganz einfach, diese Tatsache ist, also ich versuche es einfach zu sagen, weil Gott gerecht ist. Gott ist in sich Gerechtigkeit. Und das Tolle ist aber, Gott, und das beginnt schon auf der ersten Seite der Bibel, hat einen Plan mit dem Menschen. Und der Plan sieht eben auch vor, dass diese Sünde, die zwischen Gott und dem Menschen steht, die in Gottes Gegenwart nicht haltbar ist, die muss gesühnt werden und die kann gesühnt werden. Und im Alten Testament erleben wir das ganz häufig, da werden unzählige Tiere geschlachtet, was weiß ich, wie viel Liter Blut da vergossen wird, um Sünde zu sühnen. Und der Grund, warum da Schlachtopfer gebracht werden müssen, kann man in 3. Mose 17, Vers, 17 nachlesen, ist der Grund, weil im Blut steckt Leben. So wird es da beschrieben. Und deswegen muss Blut, also Leben, für Sünde geopfert werden. Und das Großartige an Gott ist nicht nur, dass er Gerechtigkeit ist, sondern Gott ist auch Liebe. Sonst würden wir hier alle nicht sitzen, wenn Gott nicht auch in seinem Wesen Liebe wäre. Und weil Gott Liebe ist, macht Gott seinen Sohn, Jesus Christus, zum Sühnopfer durch sein Blut. Stellvertretend stirbt Jesus Christus am Kreuz und vergießt sein Blut, vergießt sein Leben, damit ich diese Strafe nicht tragen muss und damit ich leben kann. Jesus zieht quasi den Zorn Gottes auf sich und der Unschuldige, Jesus stirbt für den Schuldigen, ich selbst. Und durch das Opfer seines eigenen Sohnes, Jesus Christus, hat Gott uns mit sich versöhnt. Und das ist das Evangelium. Und jetzt dürfen wir, wenn wir daran glauben, gerecht vor Gott stehen und sogar mehr als das, wir werden sogar Kinder Gottes genannt. Und somit macht das Blut Jesu Christi, macht uns frei von der Sünde, von der Sklaverei der Sünde. Und ich betone das Evangelium, diese Botschaft deshalb so stark, weil das die Grundlage ist. Das ist die Basis, das ist der Kern unseres Glaubens. Und wenn wir das begriffen haben, dann entsteht daraus Liebe gegenüber Gott. Da entsteht leidenschaftlicher Eifer Gott gegenüber und da entsteht Treue. Ganz einfach, weil ich ihn liebe und ich will ihm treu sein. Als ich mich vor einigen Wochen gedanklich mit dem Thema Treue beschäftigt habe, da habe ich dann drüber nachgedacht und festgestellt, also ich bin eigentlich nicht so treu, wie ich gerne wäre und ja, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und man sagt ja, ja, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann bin ich wirklich treu. Aber musste feststellen, häufig fällt es mir schwer, Jesus zu bezeugen, beispielsweise. In Situationen, das fällt jetzt keinem auf, wenn ich nichts sage, aber ich könnte auch was sagen. Und hier fehlt es mir einfach an Treue. Und beim weiteren Nachdenken ist mir aufgefallen, ja, mir fällt sogar schwer, in kleinen Dingen meines Alltags Gott treu zu sein. Und so habe ich mir die Frage gestellt, okay, wo kann ich in meinem Leben anfangen? Wo möchte ich Gott im Kleinen treu sein? Und habe dann festgestellt, okay, bei mir ist so das Autofahren so ein Thema. Also Autofahren, heute sage ich so flapsig, so Verkehrsregeln, die wurden nicht für mich geschrieben. Ich bin jetzt kein Raser, würde ich nicht sagen, aber ich fahre halt einfach immer drüber. So im Schnitt 20 km/h einfach immer drüber über die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und hat mich nie so interessiert, aber plötzlich habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, nein, die Regeln sind aus gutem Grund da und die sind zu befolgen da. Und habe jetzt begonnen, hier zu versuchen, Gott einfach treu zu sein. Und ich bin mir sicher, wenn du darüber nachdenkst, in welchen Situationen, in welchen Momenten du in deinem Leben Gott nicht treu bist, dann wirst du auch was finden. Und hier die Ermutigung an dich: Sei treu Gott gegenüber, auch in kleinen Dingen, besonders in kleinen Dingen, und das wird große Auswirkungen haben. Treue zu Gott wird immer Auswirkungen auf unser geistliches Leben haben. Dadurch beginnen wir Gott im Alltag zu begegnen. Gott begegnet uns. Und abgesehen davon, dass Treue von Gott immer gesegnet wird, nehmen wir Gott viel, viel bewusster wahr, weil wir uns mit ihm beschäftigen. Also beispielsweise jetzt hier mit dem Autofahren, plötzlich sehe ich Schilder, die ich vorher nicht gesehen habe. Also ich sehe plötzlich, dass da 50 steht und dass da 70 steht. Vorher hat mich das also habe ich schon wahrgenommen, aber nicht drauf geachtet. Und jetzt aber nehme ich die Dinge wahr, ganz einfach, weil ich muss mich wahnsinnig konzentrieren jetzt, anständig Auto zu fahren. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen und versuchen, darauf zu achten, wie er ist, dann werde ich plötzlich Gott begegnen, weil ich merke, wie er ist. Und an dieser Stelle möchte ich wieder den Bogen zurückspannen zum Buch Daniel. Und Daniel und seine Freunde dienen uns heute als Beispiel, was bedingungslose Treue betrifft. Und aus menschlicher Sicht hatten die damals große Nachteile erstmal zu tragen. Aber Gott segnet diese Treue. Ja, jedes Mal, nachdem sie Gott treu waren, wurden sie erhöht. Der Daniel war fast einer der höchsten, mächtigsten Männer im babylonischen Reich. Das bedeutet für uns heute nicht, dass wir zwingend materiell oder machttechnisch irgendwie gesegnet werden, aber das bedeutet zwingend, dass wir geistlichen Segen erfahren. Und Tatsache ist, dass Gott uns begegnet, weil wir ihm treu sind. Und das führt uns automatisch in die Anbetung. Und so führt es auch Daniel in die Anbetung. Und das ist mit der letzte Punkt, den ich anschauen möchte mit euch. Das führt Daniel in die Anbetung. Und so lesen wir, das ist unser Wochenvers, Daniel Kapitel 2, Vers 19. Daniel 2, Vers 19 und folgende, da heißt es, Alex hat es vorher schon vorgelesen, nämlich die Situation war folgende: Daniel hat einen Traum des Königs in einer Vision gesehen und konnte so dem König den Traum sagen und konnte so sein Leben und das Leben vieler anderen auch retten. Und nachdem dann der Gott ihm den Traum offenbart hatte, sagte Daniel: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Also, Daniel ist so sehr von Gott überwältigt und von der Begegnung mit ihm ergriffen, dass es ihn automatisch in Lobpreis und Anbetung führt. Und an dieser Stelle können wir von Daniel lernen. Mal abgesehen davon, dass unsere Treue Gott gegenüber auch an sich schon Anbetung ist. Ja, unser ganzer Lebenswandel ist bzw. soll eigentlich Anbetung sein. Wenn wir morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, ist das Anbetung. Und Anbetung ist somit ein Akt der Verherrlichung Gottes. Und hier geht es dann wiederum um Gott. Es geht immer um Gott. Gott bekommt hier wieder die Ehre. Und zwar die Ehre, die ihm gebührt, die ihm zusteht. Und als positives Abfallprodukt, wenn wir Gott loben, wenn wir ihn anbeten und ihm die Ehre geben, freuen wir uns an Gott und wir genießen Gottes Herrlichkeit. Und die Bibel ist voll davon, vor allem so in den Psalmen, wenn wir uns die Psalmen anschauen, wie Menschen Gott loben und es genießen, in der Herrlichkeit Gottes zu sein und einfach Gott anzubeten. Und jeder, der schon mal Gott von Herzen gelobt hat und gepriesen hat, der weiß, was hier gemeint ist. Gott bekommt Lob, Preis, Anerkennung von uns und wir bekommen tiefen Frieden, wir bekommen echte Freude und wir bekommen echte Befriedigung in Gott. Und das ist es, was Anbetung ausmacht. Und die Treue zu Gott wird uns unweigerlich in die Anbetung führen. Und zum Schluss, liebe Gemeinde, möchte ich zusammenfassend abschließen: Sei Gott treu. Und fang mit den kleinen Dingen im Alltag an. Überlege dir, wo kannst du in der Treue wachsen? Und Gott wird durch seinen Geist, der in dir wohnt, wird dir hier Wachstum schenken. Beschäftige dich mit Gott, mit seinem Wesen, wie Gott ist, mit Jesus Christus, mit seiner rettenden Botschaft und der Heilige Geist wird dich führen und leiten. Und dann wirst du das Warum verstehen. Warum sollst du treu sein? Und dann machst du es nämlich freiwillig. Freiwillig, weil du in einer Liebesbeziehung zu Jesus stehst. Und in einer Liebesbeziehung ist man sich treu. Und weil wir einen so großen Gott haben und uns als Gemeinde hier ja Sonntag für Sonntag versammeln, möchte ich jetzt einfach dazu einladen, dass wir Gott in der Anbetung begegnen und dass er uns Frieden schenkt, Freude schenkt und den Willen auch schenkt, Gott in unserem Alltag zu folgen und treu zu sein. Amen.